Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Danke fürs Wasser. Es ist ein Wunder, dass ich hier stehe und Wasser trinke. Ich habe vorhin jetzt kein Zeugnis gegeben über die letzte Woche, dann gebe ich kurz Zeugnis über mein Leben. Die meisten oder viele von euch kennen euch nicht, weil ihr viele Gäste seid. Ich sag mal so, den Satz kennen manche. Ich bin der Frank und ich bin Alkoholiker. Herzlich willkommen. Ich habe nur bis 1995 10. Dezember 1995 habe ich sonntagvormittags kein Wasser getrunken. Und ich stand auch nicht fein angezogen hier und habe irgendwas zum Besten gegeben, sondern ich war tief drin in der Sucht. Ich habe dann an diesem Tag ein Gebet gesprochen, das erste Mal in meinem Leben. Und am nächsten Tag konnte ich aufhören zu trinken. Und dann könnte ich jetzt lang erzählen, aber ich mache es kurz. 5 Jahre später bin ich durch eine Tür gegangen und das ist mein Thema heute. Warst du schon mal irgendwo zu Besuch? Ihr seid heute zum ersten Mal durch diese Tür gegangen. Wenn man zum ersten Mal durch eine Tür geht, dann fragt man sich, wo führt diese Tür hin? Wenn du irgendwo zu Besuch bist, vielleicht in einem größeren Haus, dann sieht man manchmal vor lauter Türen gar nicht, wo es hingeht. Da ist eine fürs Bad, eine fürs WC, eine für die Vorratskammer. Und du bist vielleicht da reingegangen und hast nicht gewusst, wo du hin sollst. Als ich letztens beim Timo zu Hause bei seinen Eltern war, in seinem Elternhaus, habe ich sie besucht. Da ging mir das so. Ich dachte, wo ist jetzt da die Toilette? Gehst du da vorne und dann links und dann runter und dann, ich bin da gegangen, geschaut, gesucht, nicht gescheit zugehört und auf einmal stand ich im Heizungsraum, ne? Dann denkst du, was denn jetzt, ne? Ja. Hey, das kann extrem verwirrend sein. Und es ist andererseits sehr schön, wenn an den Zimmertüren steht, was drin ist, ja? Schlafzimmer, Bad, WC, Ausgang, super, ich weiß, wo ich hin muss. Wir hatten mal ein schönes Schlafzimmerschild. Das habe ich sehr geschätzt, weil das war so aus geschnitztem Holz und da war so ein Ehebett drauf und so. Und da wusste jeder, wir hatten nämlich sehr viel Besuch zu der Zeit in unserem Haus, da wusste jeder, oder wir wussten immer, wir brauchen nicht Angst haben, dass da jemand unangemeldet reinplatzt in das unaufgeräumte Schlafzimmer oder so. Das war klar, das Schlafzimmer, ja. Da ist keiner reingegangen. Weil jeder gewusst hat, da hat er nichts verloren. Genau. Man geht durch eine Tür viel lieber, wenn man weiß, dass sie dahin führt, wo man hin will. Ein besonderer Raum verlangt auch nach einem besonderen Zugang. Ein Konferenzraum sollte zum Beispiel eine Glastür haben, damit man von draußen sieht, was läuft. Ein Kühlraum hat eine hermetisch abschließende Tür. Und das Einkaufszentrum hat eine große Tür für viele Leute, sollte das auch eine große Schiebetüre sein, damit gleichzeitig viele rein- und rausgehen können. Aber wie ist es eigentlich mit dem Reich Gottes? Johannes 10, Vers 7, da sagt der Herr Jesus, er sprach wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Jetzt brauche ich doch meine Brille. Hilft nichts. Liebe Geschwister, liebe Gäste, wie kann eine Person eine Tür sein? Wie gehe ich durch diese Tür und wozu überhaupt? Und wo komme ich dahin? Das ist alles sehr besonders. Ein eigenartiger Zugang zu einem eigenartigen Bereich. Das ist mein Thema. Mein Predigttitel heißt, ein besonderes Reich mit einem besonderen Zugang. Unser Text heute, Lukas 13, die Verse 22 bis 35. Entschuldigung, 18 bis 30 haben wir ja geändert, Entschuldigung. Er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf und es wuchs und wurde zu einem Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wieder sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Er sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangen werdet draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, alle ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen, von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden und es sind Erste, die Letzte sein werden. Zur Erklärung für die Gäste, wir sind im Lukas-Evangelium und predigen da durch. Und da sind wir eben jetzt gerade an dieser Stelle. Und die Auslegung des heute vor uns liegenden Textes, nun die hängt meines Erachtens nach schwer von unserem Verständnis des nahen und weiten Zusammenhangs ab. Da möchte ich den vorher ein bisschen zusammenfassen, um euch auch mit hineinzunehmen in die mir vom Herrn gegebene Erkenntnis. So nehmt doch mal, wenn ihr eine habt, die Bibel auf und blättert mit mir im Lukas-Evangelium und wir überfliegen es kurz gemeinsam. Wir beginnen in Kapitel 12. In den Versen 1 bis 14, Kapitel 12, dort sahen wir, wie Jesus anfängt, das Volk Israel vor dem Sauerteig, das ist die Heuchelei der Pharisäer, zu warnen. Dann haben wir viel gehört davon, wie der Wunsch nach irdischem Reichtum den Verlorenen am Glauben hindert, und wie die Sorgen über Materielles den Gläubigen vom Ziel ablenken. Das waren die Verse 15 bis 35. Im Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht wurde klar, es gibt zweierlei Typen Menschen. Solche, die auf ihn warten, die ihn erwarten und solche, die ihn ignorieren und am Ende böse erwachen werden. Und die Ursache dafür, dass das Evangelium irgendwo die gesamte Menschheit spaltet in zwei Lager, so die Verse 49 bis 53, das sagt er da, ist der Christus selbst. Und daher war es für die Menschen, die Christus damals hörten, so wichtig, die Zeichen der Zeit zu erkennen und die Lage recht zu beurteilen. Davon reden die Verse 54 bis 57. Und die Verse 58 bis 59 fordern diejenigen auf, die ihre eigene Schuld gerne übersehen, zu erkennen, dass sie auf dem Weg zum Richter sind. Und sie sollen sich nicht täuschen darüber, dass sie unversöhnlich wie sie sind, eine gerechte und deswegen harte Strafe erwarten müssen. Man könnte zusammenfassend sagen, das Gericht Gottes schwebte seinerzeit wie ein Damoklesschwert über Israel. In Kapitel 13, 1 bis 8, erklärte Jesus nun durch das Gleichnis vom Feigenbaum, dass sein Dienst in Kürze zu Ende gehen wird. 3 Jahre hatte der Feigenbaum Zeit, 3 Jahre hatte er dem Volk Israel gedient und hat es belehrt. 3 Passafeste konnte man zählen bis hierher. Also stellte sich die Frage, hatte es Sinn, sich weiter um diesen Feigenbaum, der in der Schrift immer ein Bild auf das Volk Israel ist, zu kümmern? Irgendwann kommt der Tag, da dieser abgehauen wird. Wenn wir dann in den Versen 10 bis 17 sehen, wie es uns Jochen zuletzt sonntags zeigte, dass es für den Einzelnen Gnade gibt. Wir hörten von dieser verkrümmten und buckligen Frau, die offenbar schon von ihrer wunderbaren Gesundung oder vor ihrer wunderbaren Gesundung eine Tochter Abrahams war. Dann dürfen wir nicht denken, dass es in Israel eine Aufbruchstimmung gab. Nein, es war geistlich gesehen finster, sehr finster im ganzen Lande, auch wenn wir uns das ganz gerne anders vorstellen möchten. Und trotz geistlichem Verfall seines Volkes übt Gott Gnade an Einzelnen, wie dieser buckligen Frau. Aber das ist so finster im Lande, dass sogar diese Gnade, die dem einen oder anderen zuteil wird, sofort den Widerstand der eifersüchtigen und religiösen Führer hervorruft. Und das haben wir gesehen mit diesem Synagogenvorsteller, Versteher. Und ich musste unweigerlich denken, beim Überdenken dieses Kontexts, in Matthäus 13, 14 steht, oder da sagt Jesus, wehe aber euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Denn ihr verschließt das Reich der Himmel vor den Menschen, denn ihr geht nicht hinein, und die da hineingehen wollen, lasst ihr auch nicht hineingehen. Und ich möchte betonen, es waren wenige, die das wollten. Das war der Zustand im Lande Israel. Und genau hier, nach all dem und zuletzt nach diesem Angriff des Synagogenvorstehers auf die Barmherzigkeit des Herrn, thematisiert der Heilige Geist durch den Schreiber Lukas nun die folgerichtige und praktische Frage nach dem, wer kommt denn eigentlich ins Reich Gottes? Genau 3 Jahre lang war Jesus durch Israel und Samaria gewandert, hatte täglich ihre Ablehnung und ihren Unglauben erlebt und die Ablehnung wuchs und wuchs. Lukas, unser Autor dieses Evangeliums, er war ein großer Gelehrter, er war Historiker und er hatte viele, viele Augenzeugen befragt, um einen genauen Bericht zu verfassen. Und den haben wir vorliegen. Und er hatte sicherlich auch berichtet bekommen, dass manch ein Jünger dies als frustrierend erlebt hatte. In den Evangelien von Lukas und Matthäus wird uns jemals 4-mal, also insgesamt 8-mal, der Inhalt der Lehre Jesu zusammengefasst. Und da heißt es immer wieder, kehrt um vom Bösen, denn das Reich Gottes ist nahe. Wie oft, wenn er schon 8-mal da drin steht, mögen die Jünger diesen Satz gehört haben. Aber wie oft ist jemand umgekehrt? Und ihr wisst ja sicher, zu dieser Zeit musste und konnte noch keiner an den gestorbenen und auferstandenen Christus glauben, um gerettet zu werden. Es genügte, seine Sündhaftigkeit und seine persönlichen Sünden zu erkennen und zu bekennen und lassen zu wollen und auf Gottes Gnade nahegekommen in diesem Jesus Christus, in diesem Messias zu vertrauen. Aber Jesus und die Jünger erlebten weder, dass das Volk umkehrte, noch erlebten sie, dass der kommende König dieses Reiches angenommen wurde. Und genau an dieser Stelle fügt uns Lukas zwei kleine Gleichnisse und eine Lehre Jesu ein. Und das gemeinsame Thema ist das Verhältnis des Volkes zum kommenden Reich. Wir hatten uns übrigens neulich als Prediger zusammengesetzt, um die Auswahl der Textabschnitte zu besprechen. Und wir kamen gemeinsam zu dem Ergebnis, dass diese zwei Gleichnisse zusammen mit dem Abschnitt über die enge Pforte nochmal besprochen werden sollten. Und beim drüber nachdenken ist mir auch klar geworden, dass genau hier die Verbindung liegt. Beide Abschnitte, beide Gleichnisse und die Rede über den Zugang zum Reich Gottes sprechen eben über das Verhältnis des Volkes Gottes zu dem kommenden Reich Gottes. Wir schauen uns an Vers 18 und 19. Er sprach aber, wem ist das Reich Gottes gleich und wem soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf, und es wuchs und wuchs und wurde zu einem Baum, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Diese zwei Gleichnisse, dieses und was wir danach noch lesen werden, sind in der Schrift zweimal zu finden, hier und in Matthäus 13. Und beide Male werden sie miteinander verknüpft. Und beide Male ergeht vorab diese rhetorische Frage Jesu, wem ist das Reich Gottes zu vergleichen? Schau mal, wenn jemand etwas nicht gleich versteht, dann benutzt man einfach gerne einen Vergleich, um es klarer zu machen. Ein Gleichnis will uns immer eine geistliche Wahrheit an einer irdischen Sache entlang klar machen. Und so können wir verstehen, auch unsichtbare Wahrheiten zu erfassen. Wenn ein Bild benutzt wird, um was zu verstehen, dann müssen wir zuerst mal dieses Bild genau anschauen. Und deswegen erstmal über dieses Gleichnis ein paar biblische Fakten. Die Eigenschaften des Senfkorns werden in der Bibel wie folgt definiert. Matthäus 17, Vers 20, sehr kleiner Samen. Lukas 17, Vers 6, es wird in die Erde gesät. Matthäus 13, 31, der Senfbaum wird größer als andere Gartengemüse und die anderen Gartenkräuter. Und Lukas 13, Vers 19 eben, dieser Senfbaum hat große Äste, Markus 4, 31, und ist für Vogelnester geeignet, weil er wie ein Baum wird. Und jetzt wollen wir dieses Bild noch mal ein bisschen botanisch betrachten. Es handelt sich wohl um den sogenannten Brassica nigra, den schwarzen Senfbaum. Es ist eine bis zu 3,5 Meter hohe Staude, und dieser Senfbaum ist seit Menschengedenken im Mittelmeerraum heimisch. Es ist eine Pflanze, die sich auch ohne Kultivierung vermehrt. Aber durch Kultivierung bringt sie viel mehr Ertrag, deutlich mehr. Allerdings wächst diese Staude nur für ein Jahr. Danach stirbt sie ab. Hat aber natürlich sehr viele Samen, und die immer wieder Fortpflanzung schenken. Irgendein Same findet immer gute Erde und wächst. Es ist sozusagen eine gottgegebene Nutzpflanze, die quasi nicht auszurotten ist. Und so eine Senfstaude sollte doch Vermehrung und Wachstum bringen. Sie wurde damals mehr als heute eben als eine Kulturpflanze genutzt. Man wollte Ertrag haben, klar. Und wir wissen, dass Distelfinken und Goldfinken diesen Baum lieben. Damals wie heute haben sie darin gewohnt, um zu nisten. Denn sie lieben die Körner dieser Staude. Und das kann man sich denken. Je mehr Vögel in diesem Senfbaum, desto weniger Ertrag für den Menschen, der den Samen in seinem Garten kultivieren wollte. der Samen selbst, den wir hier sowohl als Gottes Wort bzw. das Evangelium, wie aber auch als den Glauben der Gläubigen auslegen könnten. Erinnert euch, der Herr hat mal gesagt, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn. Ja? Dieses Senfkorn ist sehr ölhaltig. Öl ist in der Schrift immer ein Bild auf den Heiligen Geist. Die Samen haben einen sehr scharfen Geschmack. Es gibt viele Menschen, die nicht gern scharf essen mögen. Und irgendwo ist da bei jedem die Grenze. Irgendwann wirkt Schärfe abstoßend. Es gibt übrigens Abarten von diesem Senfbaum, die so scharf sind, dass sie sogar toxisch sind. Und deswegen heutzutage in Europa zumindest als Lebensmittel verboten sind. Manche Wahrheiten des Evangeliums haben eine ganz ähnliche Wirkung. Sogar im Reich Gottes werden diese ganz scharfen Samenkörner manchmal verschmäht. Nun, der Same dieses Busches wurde schon damals als Gewürz, aber auch sehr viel als Heilmittel verwendet. Das Öl dieses Samens auf der menschlichen Haut ist sehr durchblutungsfördernd. Nun, wie können wir das alles auch heilsgeschichtlich verstehen? Israel, das sehen wir in allen vier Evangelien, verwirft den Herrn. Das habe ich am Anfang klar gemacht. Aber es gab immer einen Überrest, der an Gott hing. Juden, die sich wie diese gekrümmte Frau bekehrten und dadurch zu Christen wurden. Wie bei dieser unausrottbaren Senfstaude sorgt Gott immer wieder für Nachwuchs und Ertrag. Und arbeitet die Christenheit fleißig mit, dann kann sich der Ertrag mehren. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 2 geht es um den Beginn und das Wachstum des Reiches Gottes. Dort lesen wir davon, dass dieser Überrest durch ein erstaunliches Wachstum, wie es dem des Senfbaumes entspricht, zu einem ganz großen Baum wurde. Apostelgeschichte 2,41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. An einem Tag. Könnt ihr euch das heute vorstellen? Und Vers 47, sie lobten Gott, hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Wenn wir diese Verse ohne in diesen geschichtlichen Kontext betrachten, könnten wir annehmen, dass es ab da eine ständig positive Entwicklung hat. Aber das nähere Hinsehen macht deutlich, dass die Christenheit sehr bald eine negative Entwicklung nahm. Und später in der Kirchengeschichte hat sich dieses schnelle Wachstum und ein anschließender Verfall immer wieder wiederholt. Wie dieser Lebenszyklus dieses Senfbaums. Der Herr hat nun mal nach seiner Himmelfahrt die Verwaltung des Reiches seinen Untertanen übergeben. Von denen sind seither aber sehr viele keine echten Christen. Das Reich Gottes wurde zwar zu einem weit verzweigten, eindrucksvollen Gebilde, ähnlich einer großen Senfstaude, aber es wurde auch voller Falschheit und Bosheit. Sehen wir genau hin. Das Reich Gottes wird dem Senfbaum verglichen, aber nicht den Vögeln des Himmels, die darin nisten. Vögel nisten im Baum, sind aber nicht Teil davon. Nun, nisten bedeutet darin wohnen, Eier legen, vermehren, dort ein- und ausgehen, eigene Ziele verfolgen. Und Vögel bringen keine Frucht für den Landwirt. Sie fressen die Frucht auf. Der Vogel ist nicht Teil des Baums. Der Baum hat nichts vom Vogel, aber der Vogel mit seinen Bedürfnissen ist hier drin gut versteckt und verborgen. Und der Baum, der hält einfach nur her. Er wehrt sich der Vögel nicht. Trotzdem werden sie den Baum und seinen Fortbestand nur eindämmen können, aber niemals zerstören können. So mächtig ist dieser Lebenszyklus dieser Senfstaude. Und diese Vögel des Himmels sind ein Bild, sagt Offenbarung 18, Vers 2, böser Geister. Gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Unreine und gehasste Vögel. Nun, wer sich mit Vögeln auseinandersetzt, das haben wir zuletzt getan in der Predigt, mit dem Raben und Krähen, ja, der wird feststellen, dass sie oftmals eine Plage sein können. Raben und Krähen sind eine Plage, die in manchen Städten oft erfolglos und aufwendig vertrieben werden wollen, aber sie sind hartnäckig und dauerhaft eigentlich überhaupt nicht zu vertreiben. Hier in der Offenbarung sind sie sicher auch ein Bild auf die katholische Kirche, die ja auch im Reich Gottes nistet. Schon in Kapitel 8, in Jesu Erklärung des Gleichnisses von Seemann, haben wir gelernt, Lukas 8, Vers 5, der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg. Und er wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und in Vers 12 dann erklärt der Herr Jesus dieses Gleichnis und genau diese Stelle und sagt, die aber an dem Weg sind, welche hören, die aber an dem Weg sind, die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die Vögel des Himmels sind also allemal ein Bild auf den Bösen und seine Helfershelfer. Es macht weder vom Kontext noch aus irgendeinem anderen Grund Sinn, hier eine andere Bedeutung hineinzulegen. Es geht darum, dass viele Fremdkörper in diesem Reich Gottes geschützt nisten und sich vermehren und es vom Bösen durchdrungen wird. Und die Frage, die wir uns hier stellen müssen, als stellvertretende Verwalter dieses Reiches Gottes, was tun wir dagegen? Wie schützen wir die Familien? Wie schützen wir die Versammlung Gottes? Wie schützen wir dieses Reich Gottes vor den bösen Vögeln? Wir arbeiten für das Reich, wie arbeiten wir für das Reich, ohne dass es überschnell vom Sauerteig des Bösen durchdrungen wird? Das führt uns gleich zum nächsten Gleichnis, Verse 20 und 21. Und wieder sprach er, wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Maß Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Sauerteig, 3 Maß Mehl, das war ein Efa, man ist sich nicht ganz klar, waren es 20 oder 40 Kilo. Welche Frau von uns oder unter uns hat schon mal 40 Kilo Sauerteig gemacht? Um Sauerteig in solcher Menge zu produzieren, muss man erstmal eine kleine Menge nehmen, Sauerteig drunter mischen, kühlstellen, warten, dann wieder Mehl dazu mischen und so weiter und so weiter. Und es fällt auf, dass der Gedanke der Kontinuität, der Planung und der Geduld dahinter steckt. Sauerteig ist in der Bibel an jeder anderen Stelle durchweg ein Bild auf das Böse. Von Paulus wird es besonders in 1. Korinther 5 thematisiert, wer das nachlesen will. Da fehlt uns die Zeit. Aber das müssen wir wissen, wenn wir dieses Bild betrachten. Aber auch der Zusammenhang, den ich aus Kapitel 12 bis 13 anfänglich klar gemacht habe, legt das ganz nahe. Mir ist durchaus bewusst, dass einige Ausleger zu einem anderen Verständnis kommen. Sie meinen, dass uns hier gesagt wird, dass sich das Reich Gottes durch die Lehre Christi ausbreitet, hin zu einem wunderbaren geistlichen Fortschritt. Und wenn man den Text liest, könnte man aus der deutschen Grammatik auch genau das schließen wollen. Und jemand hat mal eingewendet, das Reich Gottes gleicht ja dem Sauerteig. Aber wenn man die Erklärung des Durchsäuerns durch das Böse erklärt. Dann muss man ja sehen, oder machen wir es so, wenn man die Erklärung des Durchsäuerns durch das Böse anschaut und so erklärt, wie ich das gerade erkläre, dann scheint man ja zu übersehen, dass das Reich Gottes dann ja dem Mehl gleicht, das durchsäuert wird. Ja? Und das allerdings stünde ja nicht da. Das ist so die Einwendung. Nun, ich sage, das scheint nur so. Denn im Deutschen ist es meines Erachtens nach ungelenk übersetzt. Wenn man allerdings die griechische Übersetzung ansehen könnte, könnt ihr Griechisch? Ich auch nicht. Aber es gibt eine interlineare Übersetzung. Eine Übersetzung, die Wort für Wort sozusagen linear übersetzt, ungeachtet der Grammatik. Schauen wir uns die an. Und weiter sagte er, wem soll ich vergleichen das Reich Gottes? Gleich ist es einem Sauerteig, den genommen habend eine Frau hineintat in 3 Seher Weizenmehls, bis es durchsäuert war ganz. Ja? Und wenn man das so nimmt, dann sieht das Ganze schon wieder etwas anders aus. Hier wird nicht eine Menge mit einer anderen verglichen, sondern eine Geschichte wird erzählt, ein Geschehen. Also was passiert? Eine Menge wird in eine andere Menge gemengt. Und dieses Geschehen gleicht dem Reich Gottes oder seiner Entwicklung. Ich finde es hier eine gute Gelegenheit, klarzumachen, wie sehr wir durch Vorprägung belastet sind. Sogar gelehrte, schlaue Leute, Sprachwissenschaftler, die die Bibel übersetzt haben, sehen die Bibel immer durch irgendeine Brille. Und es ist immer wieder neu nötig, neu drüber nachzudenken. Ich vermute mal, dass manche verantwortlichen Bibelübersetzer eben meinten, dass sich die christliche Lehre so ausbreitet und dass sie irgendwann dann die ganze Welt erfasst, bis sie durch und durch christlich ist. Und wenn man dann die Grammatik so ordnet, dann scheint das auch so zu sein. Hört sich ja auch schon schön an, oder? Nicht so negativ. Nicht so abstoßend. Es gibt nur ein Problem an der Sache. Die Bibel stützt diese Entwicklung halt an keiner Stelle. Ich kann dafür keinen Beleg in der Bibel finden, dass sich das Christentum durch und durch zum Schönen und Guten und Erfolgreichen hinentwickelt. Aber ich finde prophetische Stellen wie 2. Timotheus 3, Vers 12 bis 13. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmerem fortschreiten. Seht ihr die Entwicklung? Indem sie verführen und verführt werden. Und das sind Schriftstellen, die vorhersagen, dass das Böse im Reich Gottes kontinuierlich wächst. Oder wie die Offenbarung 13, 2 bis 8, wo vorausgesagt wird, dass die menschliche Regierung der Zukunft versagen wird. Es wird Anarchie und Chaos wachsen. Und am Ende wird das Reich Gottes das Reich des Tieres sein. Ihm, diesem Tier, wird die Macht gegeben werden. Ihn werden alle anbeten. Ausgenommen ein kleiner Überrest. Die wenigen Christen in dieser Zeit. Offenbarung 13, Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, also dem Tier, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Namen nicht geschrieben steht, ist im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Wenn wir fragen, warum der Heilige Geist diese Wahrheit genau an dieser Stelle lehrt, dann müssen wir ein Stück zurückgehen an Vers 17. Da heißt es nämlich, und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Das war der Moment, wo er diesen Synagogenvorsteher, ich würde mal sagen, depiert hat. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Wenn die sich alle freuen, und das stimmt, was ich gerade gesagt habe, wenn sogar sich die freuen, die ihn eigentlich ablehnen, es stimmt doch hier irgendwas nicht, oder? Ja, schaut, über was sie sich freuen. Sie freuen sich nicht am Reich Gottes, nicht an seinen Wahrheiten, nein, an dem Guten, was für Menschen geschieht. Lahme geheilt, Blinde sehend, Bucklige gerade. Da kann man sich leicht dran freuen, ja? Aber ist das Erweckung? Oder ist das Glauben? Ist das, dass viele gerettet werden? Nein. Die harte Realität ist, diese Welt ist einfach verdorben. Man will von Gottes Reich und seinen Wahrheiten nichts wissen. Nur dadurch, dass viele freudig zustimmten, wenn mal einer wie dieser Synagogenvorsteher von seiner Heuchelei überführt wird, davon allein wird diese Welt nicht verbessert. Das braucht mehr. Das braucht Gottes Plan. Und vor allem seine Fähigkeit, das Böse zu benutzen, um daraus das Gute erstehen zu lassen. Und zwar ganz allein aus Gottes Kraft. Und wer immer noch denkt, diese Welt sei noch zu retten, liegt meines Erachtens einfach verkehrt. Sie wird vergehen, diese Welt. Sie ist dem Tode geweiht, sagt die Schrift. Und nur was Gott neu macht, wird eine neue Schöpfung sein. 2. Korinther 5, Vers 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Wisst ihr, wenn wir im Himmel sein werden, in diesem neuen Himmel, dann wird der Sauerteig komplett ausgefegt sein. Und wir bekommen zu unserem neuen inneren Menschen noch einen neuen Leib. Und dann gibt es auch noch eine neue Erde. Es ist kein Flickwerk, was Gott macht. Also muss das Alte und das Böse in dieser Welt, Gott wird das so zulassen, scheinbar obsiegen. Das war schon am Kreuz von Golgatha so. Aber es kommt der jüngste Tag, es kommt Gottes Gericht und dann macht er eine neue Schöpfung. Er rollt die alte zusammen wie einen unbrauchbaren Mantel, den man nicht mehr flicken kann. Eines noch. Wenn mein Verständnis wieder die andere Auslegung, die da auch kursiert, richtig ist, oder wenn mein Verständnis falsch ist und das andere ist richtig, ja, dann sollten wir ja auch als Christen alle Kraft und Zeit da reinsetzen, diese Welt zu verbessern. Wir müssten den moralischen Standard in dieser Welt erhöhen. Wir sollten nicht nur die Gemeinde, sondern auch die Welt lehren und dadurch die Moral in dieser Welt so fleißig bessern, bis alles dem königlichen Standard entspricht. Wir müssten bei der Bildung mitwirken, für den Frieden kämpfen, gegen Missstände in unserer Gesellschaft demonstrieren, in die Politik gehen und Einfluss nehmen. Einfach die Welt Stück um Stück besser machen. Erst wenn dies vollendet wäre, könnte ja dieses tausendjährige Reich Gottes kommen. Jetzt frage ich euch, kann das richtig sein? Manche schwärmerischen Gemeinderichtungen folgen aber genau diesem Programm. Wenn diese Welt aber von Gott verurteilt ist und wie ein havariertes Wrack ist, das bald von den Wogen des Bösen völlig verschlungen wird, dann sollten wir alles daran setzen, genau im Kontrast dazu zu leben. Seid heilig, denn ich bin heilig, sagt der Herr. Dadurch können wir verlorene Seelen auf die einzige Hilfe, die es gibt, hinweisen, damit sie nicht ertrinken wie einst bei der Flut. Das ist Gottes Plan. Dein Glaube, ein Senfkorn, ja, ein neuer Ein neuer Lebenszyklus für diesen Senfbaum. Eine Generation Reich Gottes, deine und meine Verantwortung. Dein und mein Heiligsein. Seht ihr, der Unterschied ist gar nicht so groß. Es geht in beiden Fällen darum, Gottes Gebote zu befolgen. Der Unterschied liegt eigentlich nur darin, ob wir verstehen, dass wir diese Welt und die Menschen darin nicht ändern können. Und es geht darum, dass wir auf unsere Heiligung blicken und nicht auf die Verbesserung der Welt. Denn das wird nichts mehr. Wir sehen aber nicht so gern auf uns. Es ist halt so. Und deswegen liegt es uns halt näher, andere und die Welt verbessern zu wollen. Und dabei glauben wir allzu gerne, dass wir das Vermögen dazu hätten. Also was denkst du? Ist unsere Aufgabe Weltverbesserer oder Hinweisschilder zu sein? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Schaut mal, allein die Erfahrung lehrt uns doch, dass wir es schon nicht mal schaffen, unsere Ehepartner, Kinder oder Eltern zu irgendwas Gutem zu bewegen. Ist es denn nicht jedes Mal ein Wunder, wenn ein Mensch eine Sünde bekennt und lässt? Nun, liebe Geschwister, liebe Gäste, entscheidet selbst anhand der Schrift, was der Wahrheit näher kommt. Ich aber denke, dass diese Botschaft von seinen Zuhörern auf der Reise nach Jerusalem, auf der er gerade war, schon so verstanden wurde. Und diese Botschaft wird heute nicht geliebt und sie wurde damals nicht geliebt. Ich denke schon, dass man Jesu Gedanken damals ganz klar verstand, vielleicht klarer als heute, als er weiterzog Richtung Jerusalem, um sich selbst dem Bösen auszuhändigen. Und damit sind wir bei Vers 22. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Wisst ihr noch? Er hatte alle Zeit das Angesicht nach Jerusalem gerichtet. Lukas 9, Vers 51 liest ihr das. Er war entschlossen, das Böse durch das Gute zu überwinden. Er war ja auch der Einzige, der etwas gegen das Böse und vor Gott bewirken konnte, weil er allein vollkommen sündlos war. Und genau hier berichtet uns Lukas von einem Mann, vielleicht war es einer der vielen mitreisenden Jünger, vielleicht ein Entmutigter, was ja auch verständlich wäre. Die Mehrheit des Volkes, fast die komplette geistliche Elite, lehnten ihn ja immer mehr und mehr ab. Aber vielleicht war es auch einer aus den Volksmengen, das wissen wir nicht. Aber wir sehen aus dem Zusammenhang, dass er genau diese Botschaft hörte und nachdachte, ja, wenn das so ist, dass dieses Reich Gottes, auf das wir als Israel ja schon so lange warten, nach anfänglichem Wachstum durch und durch korrumpiert wird, dann kann man sich in diesen Ästen des Senfbaumes aufhalten und doch nicht Teil des Baumes sein, doch nicht dazugehören. Man kann sich im Reich Gottes wähnen und trotzdem verloren gehen. Und es brennt ihm eine Frage auf der Seele und er sagt, Herr, Vers 23, sind es wenige, die gerettet werden? Er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Also, Herr Jesus, wie so oft, er geht erstmal überhaupt nicht auf seine Frage ein, sondern sagt, kümmert dich nicht darum, kümmert euch nicht darum, wie viele gerettet werden, sondern kümmert euch darum, dass ihr ins Reich Gottes kommt. Und er fordert ihn auf, darum zu kämpfen, zu ringen. Die Frage nach, ob es viele sind, ist zweitrangig. Doch beantwortet er sie etwas später. Es ist Ringen, der Gedanke des Wettkampfes ist hier nicht so sehr im Vordergrund. Es ist ein anderes Ringen. Die Frage ist, wer ist dein Herr? Der König dieses Reiches oder du selbst? Das Ringen bedeutet auch nicht, dass der Mensch seine Rettung selbst bewirken könnte. Eingang in diesen Rettungsbereich kann ich nicht selbst bewirken. Der Hausherr, das haben wir gelesen in Vers 25, muss die Tür aufmachen. Und für den Anklopfenden ist es ein Ringen, ein Kampf. Will ich mich in dieses Reich begeben? Will ich mich diesem Herrn unterstellen? Das Wort Agoniso erinnert an einen Läufer in einem öffentlichen Wettlauf, wie es in 1. Korinther 9, Vers 25 steht. Aber vergessen wir niemals, vor einem öffentlichen Wettlauf und vor einem öffentlichen und äußerlichen Sieg, da steht immer ein inneres Ringen. Wie sagen wir so schön? Mit dem inneren Schweinehund. Ja? Auch Jakob rang mit Gott und hat gewonnen, hat überwältigt. Das heißt aber nicht, er hat Gott besiegt, nein, das heißt es nicht. Das heißt, er hat erfolgreich mit Gott gerungen. Er hat einen Hüftschaden davon getragen, ja, aber er wurde gesegnet, weil er Gott nicht losgelassen hat. Wer gerettet ist, lässt Gott nicht los. Wer gerettet werden will, hält sich an ihm fest. Und wer gerettet ist, den lässt Gott auch nicht los. Der Evangelist Oliver Smith, vielleicht habt ihr mal etwas von ihm gelesen, er pflegte zu sagen, die Errettung ist einfach, aber sie ist nicht leicht. Die Errettung ist einfach, aber sie ist nicht leicht. Dieser Eingang zur Errettung, der Herr nennt es hier eine enge Pforte, ist eng, ist schmal. Es gibt Dinge, die, wenn wir sie behalten wollen, uns den Zutritt nicht zulassen. Weil wir damit nicht durchpassen. Wir können nicht unser eigener Herr bleiben, wenn wir da durch wollen. Übrigens, das Ringen, von dem der Herr hier redet, steht in der Gegenwart. Ihr wisst ja sicher, die Bekehrung ist nur ein Teil der Rettung. Rettung dauert an, bis der Herr wiederkommt. Und so bleibt dieses Ringen auch für uns, die wir vielleicht schon durch die Tür gegangen sind. Gegenwart. Und zwar so lange, bis der Herr uns kommt, entgegenkommt und uns zu sich nimmt. Aber nun redet der Herr nicht mehr von der Gegenwart, sondern von der Zukunft oder in der Zukunftsform, muss ich besser sagen. 24b, denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können, sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat. Und die anfangen werde draußen zu stehen, an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, öffne uns, wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unsere Straßen hast du gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht und weiß nicht, woher ihr seid. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Wenn ihr Abraham und Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes sehen werdet, euch aber draußen hinausgeworfen. Und sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und zu Tisch liegen im Reich Gottes. Jetzt beantwortet der Herr die Frage nach der Menge derer, die gerettet werden. Und er setzt die Rettung gleich mit der Zugehörigkeit zum Reich Gottes. Wir sehen in Vers 24, Rettung hat einen Eingang. Wir sehen in Vers 25, Rettung hat damit zu tun, in welchem Herrschaftsbereich wir sind oder wohnen. Und Vers 27 zeigt uns, Rettung hat mit Beziehung zu tun. Also Rettung bedeutet, von einem schlechten Herrn hin zu einem guten Herrn zu kommen. Rettung bedeutet, von einem Herrschaftsbereich in einen anderen zu kommen. Und die Kernfrage beim Ringen ist, wer bekommt die Verfügungsgewalt über mich? Und Rettung hat einen Zeitbereich. Vers 25. Und es gibt ein zu spät. Vers 27. Das heißt, über die eigene Rettung kann man sich bitter täuschen. Und wenn dann der Tag kommt, an dem es offenbar ist, wird die enttäuschende Wahrheit nicht zu übersehen sein. Dann aber ist es für immer zu spät. Man denkt, man hat Anteil an den Kindern Gottes, an den Propheten, an der Gemeinde, aber es wird nicht so sein. Offenbar wird das wiederum nicht wenige betreffen. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Da hilft dann auch alles Argumentieren nicht mehr. Und sieh, wie sie argumentieren werden. Früher hatten manche von ihnen gesagt und ihn abgelehnt, schau mal, der frisst und säuft mit den Sündern. Das ist ein Vorwurf, den sie Jesus oft gemacht haben. Und dann werden sie sagen, haben wir nicht vor dir zu Tisch gesessen? Und er sagt, ich habe euch nie gekannt. Gekannt kommt von Erkennen. Und Erkennen ist in der Schrift immer eine sehr intime Angelegenheit. Es ist ein Ineinandersein. Es wird für den ehelichen Verkehr benutzt. Es bedeutet, sich gegenseitig nichts vorzuenthalten. Es bedeutet eine Intimität, die man mit niemand anderem teilt. Das ist die Grundlage für Rettung. Jeder muss sich fragen, ob er diese intime Beziehung zum Herrn dieses Reiches, in das er hinein will oder in dem er sich dünkt zu sein, wirklich besitzt. Zu jenen sagt er, weicht von mir, ihr Übeltäter. Es geht dann nicht mehr darum, was sie dort fromm bekennen werden, sondern um das, was sie früher nie gehabt haben, eben diese Beziehung. Und hast du die Frage im Herzen, ob du schon durch die Tür gegangen bist? Dann will ich dir sagen, der Gerettete, er hat ein Kennzeichen. Er tut die Gerechtigkeit. 1. Johannes 2, Vers 29, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Schaut, seit Tausenden von Jahren ruft der Herr voller Liebe und Barmherzigkeit Sünder zur Buße. Aber wenn dieser jüngste Tag angebrochen ist, wird er allen Verweigerern sagen, steht ab von mir, ich habe euch nie gekannt. Wie schrecklich wird es sein für jene, die dies erleben müssen. Ein bitteres Zähneknirschen wird es am Anfang sein, eine ewige Pein im ewigen Feuer ohne Ende. Es ist nicht schön, darüber zu reden. Es ist eine schwere Wahrheit. Es ist ein scharfes Senfkorn. Wir hatten in der Gemeindebibliothek ein Buch, das heißt, wie wird es in der Hölle sein? In mehrfacher Ausführung. Es ist verschwunden. Ich hoffe, ich bete, es haben die Richtigen zum Lesen mitgenommen. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass es scharfe Senfkörner waren, die vielleicht jemand lieber weggenommen hat, damit sie niemanden zum Anstoß sind. Ich kann das auch gut verstehen. Aber liebe Geschwister, liebe Gäste, es können Wahrheiten werden, die einen Sünder vor der Hölle retten. Und niemand will damit Leute verschrecken. Und man muss dafür beten und Weisheit haben, das an der richtigen Stelle zu verstehen und an der richtigen Stelle zu lesen oder zu bekommen oder weiterzugeben. Aber am Ende schulden wir als Verwalter dieses Reiches Gottes den Menschen auch diese Wahrheiten und müssen sie ihnen sagen. Der Herr Jesus zumindest hat damit nicht hingewiesen. hinter dem Berg gehalten. Und wenn ich mal so sagen darf, in die andere Richtung gesprochen. Falls da jemand ist, der vor der Pforte steht heute oder morgen oder wie ich nach 5 Jahren. Lieber Sünder, ich darf es mal so sagen, ja, das sind keine Drohungen, um zu manipulieren. Es sind einfach nur Warnungen. Warnungen vor dem schrecklichen und vor Ewigkeiten schon festgesetzten Entschluss Gottes. Wir kommen zum letzten Vers und damit zu Ende. Und siehe, es sind Letzte, die Erste sein werden, und es sind Erste, die Letzte sein werden. Und damit sind wir zurück bei der Frage, sind es viele, die gerettet werden? Die harte Wahrheit ist, es können alle gerettet werden, aber viele lassen sich nicht retten. Wir sehen das an Israel. Es sind also nicht viele, es sind wenige, die ins Reich Gottes gelangen. Und das war wie ein Hammerschlag für das Volk Israel. Denn das Volk Israel wähnte sich als Kinder Abrahams bereits in diesem Reich Gottes zu sein. Denn sie hielten sich nicht nur für einen Teil des Reiches, sondern auch noch für vorrangig vor all den Heiden. Aber hier werden sie vom Herrn zurückgesetzt. Sie sind nicht Erste, sie sind Letzte, sagt er zu ihnen. Und die gesamte Heilsgeschichte beweist das. Damit sind sie also nicht automatisch persönlich dabei. Und das gilt für jeden. Das wird klar, wenn Jesus sagt, ringt danach einzugehen. Und so, hier ist die gute Nachricht. Wenn du dich als das Letzte fühlst, was vor Gott erscheinen könnte, Gott sucht genau nach den Letzten. Er sucht nicht die vermeintlich Gesunden. Er sucht die Kranken. Jemand hat mal zu mir gesagt, wenn das so ist, dann hat Gott wohl eine soziale Ader. Nun, Gott ist nicht nur sozial, er ist vom Wesen her Beziehung. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist wirken zusammen an meiner und an deiner Gnade. Und gerade wenn du dich nicht so fühlst, als ob du vor ihm erscheinen könntest, dann sucht er nach dir. Er weiß, dass du ihn brauchst. Und er hat schon lange dafür gesorgt, dass du kommen kannst. Er gab seinen eigenen Sohn als Opfer für viele. So kannst du dich bergen hinter der stellvertretenden Bestrafung Gottes an seinem eigenen Sohn. Hat er ihn für dich bestraft, dann wird dich Gott nimmermehr strafen. In Ewigkeit nicht. Also ringe danach, einzugehen durch die enge Pforte. Amen.